Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ein herrliches Bild von hier vorne. Wir hatten das im letzten Jahr ja schon einmal, aber wir hoffen, das in diesem Jahr doch mehrfach wiederholen zu können. Und wie Christiane schon sagte, lasst uns für gutes Wetter beten für die kommenden Sonntage, dass wir unsere Gottesdienste in dieser Zahl auch hier draußen feiern können. Ich freue mich vor allen Dingen darauf, mit euch heute Morgen wieder gemeinsam in Gottes Wort hineinzuschauen und weiter unseren König Jesus im Lukas-Evangelium zu begleiten. Ich habe eine Frage mitgebracht, kann jeder für sich in Ruhe mal beantworten. Hast du dich schon mal so einmal richtig verloren gefühlt? Also ich meine nicht, dass du Dinge verloren hast, das haben wir, glaube ich, alle schon mal, aber dass du dich selber verloren gefühlt hast. Ich kann mich gut an einige Situationen erinnern. Das eine, da war ich pilgernd unterwegs in einem großen Waldgebiet und leider war die Strecke nicht gut ausgeschildert. Und plötzlich wusste ich an einer Weggabelung, drei Möglichkeiten gab es, wusste ich wirklich nicht mehr, in welche Richtung ich gehen musste. Und es wurde langsam dunkler. Das war so eine Situation, wo mir auch mein Handy nicht weitergeholfen hat, wo ich wirklich nicht wusste, wo bin ich jetzt und wie komme ich hier möglichst wieder raus und auf den Weg, wo ich eben hingehen muss. Es gibt aber natürlich eine ganze Reihe anderer Lebenssituationen, wo man sich verloren fühlt. Ich kann mir vorstellen, Menschen, die zum Beispiel an Depressionen erkrankt sind, die sich in dieser Krankheit verloren fühlen, die ein Stück weit das Empfinden haben, neben sich zu stehen und nicht zu wissen, wie sie aus diesem Loch, aus dieser Situation herauskommen sollen, weil sie einfach aus eigener Kraft das nicht schaffen. Oder ich denke an ein anderes Beispiel, was der ein oder andere von uns kennt, orientierungslos plötzlich in einer fremden Großstadt zu sein. Vielleicht die Schilder, die andere unbekannte Schrift nicht lesen zu können, die Sprache der Menschen nicht reden zu können und man weiß im Moment gar nicht, wo bin ich jetzt gerade und wo muss ich hin? Wo ist der Weg? Wen kann ich fragen, der mir aus dieser Situation der Verlorenheit heraushilft. Aber vielleicht sogar verloren zu sein in einem bekannten Umfeld, in der eigenen Gemeinde, in der eigenen Familie, kann das sein, dass es da Situationen gibt, dass man sich verloren fühlt, am falschen Platz oder gar nicht zu wissen, wo komme ich hier vor? Verloren in der eigenen Gemeinde, weil man die Gemeinde nicht mehr wiedererkennt, weil sie sich vielleicht so verändert hat, so viele neue dazugekommen sind, Menschen, die man nicht kennt. Die Bibel spricht zudem noch von einer anderen grundsätzlichen Verlorenheit, der jeder Mensch ausgesetzt ist und aus der wir alle auch Befreiung brauchen und Befreiung erhalten können. Und in unserem heutigen Predigttext lernen wir Jesus, den König für die Verlorenen, kennen. Er ist ein König mit einem Hirtenherz. Ein König, der sich eben nicht nur mit einem prunkvollen und prachtvollen Gefolge umgibt, mit den Reichen und Schönen dieser Welt, mit denen die Macht haben und Einfluss, sondern der sich aufgemacht hat, um in diese Welt zu kommen, um gerade das Verlorene und den Verlorenen und die Verlorene zu suchen. Und so habt ihr das Predigtthema ja schon mitbekommen, ein König für die Verlorenen. Und wer eine Bibel dabei hat, und ich hoffe, viele haben die Bibel mitgebracht, schlagt einmal auf, Lukas Evangelium, wir machen dort weiter. Kapitel 18, ab Vers 31 bis Lukas 19, 10. Jesus nahm die 12 beiseite und sagte zu ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden übergeben werden, die Gott nicht kennen. Er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Man wird ihn auspeitschen und schließlich töten. Doch 3 Tage danach wird er auferstehen. Die Jünger begriffen von all dem nichts. Der Sinn dieser Worte war ihnen verborgen. Sie verstanden nicht, was damit gemeint war. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte, wie eine große Menschenmenge vorüberzog und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Jesus von Nazareth kommt vorbei, erklärte man ihm. Da rief er: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, er soll still sein. Doch er schrie nur umso lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus: Was möchtest du von mir? Herr, antwortete er, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm: Du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott. Und auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Soweit Gottes Wort für heute Morgen. Möge er uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. In unserem Textabschnitt, den wir gerade gehört haben, lernen wir Verlorenheitssituationen von 14 Personen kurz kennen. Nun, bei 12 von ihnen hätten wir das vielleicht eher nicht vermutet, aber fangen wir mit ihnen an, mit den Jüngern. Mein erster Punkt: mangelndes Verständnis. Im Filmprojekt The Chosen, das bereits Rudi vor kurzem einmal erwähnte und empfohlen hat, und ich kann das auch nur wärmstens empfehlen, wird man in zum Teil biblisch belegte und zum Teil fiktive Szenen der Jünger mit Jesus und den anderen Menschen drumherum mit hineingenommen. In Staffel 2, Folge 3, ich verrate jetzt etwas davon, kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Simon Petrus und Matthäus, dem ehemaligen Zöllner, der in einer Aussage von Simon gipfelt, dass er ihm, nämlich Matthäus, nie seine Kollaboration mit den Römern vergeben könnte. Nun, wir finden diesen Text nirgendwo in der Schrift. Aber wir können uns doch, glaube ich, ganz gut hineinversetzen, dass die Art und Weise der Zusammensetzung der Jünger schon für Zündstoff sorgte. Simon, Andreas, die anderen Fischer waren ja auch betroffen von dem, wie andere Juden, die eben mit den Römern gemeinsame Sachen machten und Steuern eintrieben, wie eben Matthäus, dass sie im Grunde genommen von diesen Menschen ausgebeutet, über den Tisch gezogen wurden, ausgenutzt wurden. Und plötzlich entlädt sich an einem Funken in einem Gespräch solch eine Situation in einen heftigen Streit. Vielleicht haben wir ja manches Mal auf der anderen Seite von der Jüngerschar eher den Eindruck einer homogenen Gruppe, voller Einheit. In der Gemeinschaft mit Jesus, alle waren ja von ihm auserwählt, kann man doch nur freundlich und nett miteinander umgehen, oder? Na, ich glaube, die Bibel gibt da schon ein differenzierteres Bild. Und auch wenn wir uns als Gemeinde anschauen, merken wir ja, wir sind ganz unterschiedlich, bringen jeder seine Biografie mit. Und da kommt es in dem Zusammensein doch schon hier und da mal zu mehr oder weniger starken Auseinandersetzungen über die ein oder andere Ansicht. Nun, die Jünger waren ja zunächst einmal, und ich glaube, das sind wir auch, in einer Lerngemeinschaft. Und zu lernen hatten sie noch eine ganze Menge. Und wir hoffentlich auch. In unserem Text hier nimmt Jesus sie beiseite, die 12. Und will ihnen etwas ganz Bestimmtes mitteilen. Und er teilt es ihnen bereits zum dritten Mal mit. Nämlich, dass sie auf dem Weg nach Jerusalem sind und dass er dort Schweres zu erleiden haben wird. Er wird ausgepeitscht werden. Er wird Schmerzen erdulden. Er wird Leiden über sich ergehen lassen müssen und er wird sterben. Aber er sagt auch, er wird am dritten Tage auferstehen. Er sagt ihnen, dort in Jerusalem, und sie waren nicht mehr weit von dieser Stadt entfernt, dort würden sich die Prophezeiungen über ihn, die im Alten Testament zu finden sind, erfüllen. Der Auftrag geht seinem Ende entgegen. Und die Jünger, sie verstehen ihn immer noch nicht, weil es ihnen noch zumindest verborgen blieb. Sie konnten einfach mit dieser Information nicht umgehen. Weder theologisch noch emotional. In gewissem Sinn waren auch sie noch ein wenig wie Verlorene, die noch nicht so richtig ihren Platz in der Jüngergemeinschaft gefunden haben oder ihren Platz im Reich Gottes, weil sie waren noch heftig am Kämpfen, welchen Platz sie denn einnehmen würden im zukünftigen Königreich ihres Messias. Und der Paralleltext aus Markus 10, 35 folgende beschreibt das sehr schön. Da beschreibt Jesus, wie in unserem Text, dass er nach Jerusalem gehen wird, um dort zu leiden und zu sterben. Und die Jünger haben nichts Besseres zu tun, als sich Gedanken darüber zu machen, Herr, wir möchten gerne zu deiner Rechten und deiner Linken sitzen. So formulieren es zwei von ihnen. Und auch die anderen treten in diesen sportlichen Wettkampf ein und fangen sich an, da zu streiten. Und Jesus muss ihnen deutlich machen, dass im Reich Gottes eine andere Art des Denkens, eine andere Art des Herrschens vorherrscht. Nämlich, wenn einer groß unter euch sein will, dann soll er aller Diener werden. Sie mussten noch so vieles lernen, die Jünger. Und das Leben mit Jesus ist ein guter Lehrmeister. Und so gingen sie weiter auf ihrem Weg nach Jerusalem und mussten eben auch durch Jericho kommen. Und hier berichtet Lukas von zwei ganz besonderen Begegnungen, die wir, glaube ich, alle schon ganz gut kennen, die für die beiden Hauptpersonen auf jeden Fall lebensverändernd waren. Aber ich denke auch für die Jünger und auch für uns gewisse Lernerfahrungen bereithielt. Die beiden Hauptpersonen sind Bartimäus. Ich weiß, in unserem Text ist der Name nicht erwähnt. Im Paralleltext Markus 10, 46 wird er mit Bartimäus angegeben. Und Zachäus. Zwei recht unterschiedliche Personen. Wir finden einige Unterschiede in ihrem Leben, aber auch interessante Parallelen ihrer Lebensgeschichte. Bevor wir in die kleinen Texte reingehen, schauen wir uns mal kurz die Unterschiede und Parallelen an. Das ist der Bartimäus, der ist arm. Und Zachäus muss wohl sehr wohlhabend gewesen sein als Oberster der Zöllner. Bartimäus ist tagtäglich auf Hilfe anderer angewiesen und Zachäus hat die finanziellen Möglichkeiten, sich Bedienstete zu leisten. Bartimäus ist blind. Zachäus kann sehen, zumindest mit diesen Augen. Ihre Art der Verlorenheit ist unterschiedlich und dennoch eint sie gerade das auch in besonderer Weise. Und beide brauchen die Begegnung mit Jesus. Aber wir finden auch eine ganze Reihe Parallelen. Beide sind auf gewisse Weise vom normalen Leben ausgegrenzt. Bartimäus aufgrund seiner Blindheit und Zachäus aufgrund seiner Kollaboration mit den Römern, die eben bei den Juden verhasst waren. Beide scheren sich nicht um ihre Umgebung, als es darum geht, mit Jesus in Kontakt zu kommen. Bartimäus schreit aus Leibeskräften, damit dieser Jesus ja auf ihn aufmerksam wird. Und Zachäus ist sogar bereit, auf einen Baum zu klettern, um Jesus zumindest sehen zu können. Und beiden wird zunächst von beistehenden Menschen der Zugang zu Jesus verwehrt. Die Menschen in der Nähe von Bartimäus, die sagen, sei still. Und in Jericho City, da haben sich die Juden versammelt, die auch an der Straße stehen, an der Jesus vorbeikommt und machen sich schön breit, damit dieser Zachäus, der auch etwas mitbekommen will, ja nichts mitzubekommen hat. Sie versperren ihm die Sicht. Viele von ihnen mit Sicherheit ganz bewusst und absichtlich. Und beide erfahren, dass Jesus sich ihrer annimmt, dass er sich Zeit für sie nimmt, dass er gerade für sie gekommen ist. So lasst uns kurz in diese beiden Geschichten eingehen. Der zweite Unterpunkt, geöffnete Augen. Eine weitere Frage als kleiner Einstieg. Hast du schon einmal versucht, dich in absoluter Dunkelheit zu orientieren? Und ich meine jetzt ohne Handy mit Taschenlampenfunktion. Bist vielleicht im Urlaub, so wie wir das jetzt waren, eine neue Umgebung, eine neue Ferienwohnung. Die Fenster kann man gut zumachen. Ich meine auch, was Jalousien oder Gardinen angeht. Und vielleicht ist es auch draußen, sind keine großen Lampen oder so, die irgendwelche Lichtquellen bieten. Und mitten in der Nacht musst du vielleicht auf Toilette und möchtest aber jetzt auch nicht Licht anmachen, damit dein Schatz weiter schlafen kann. Und alles ist um dich dunkel. Zu Hause würdest du den Weg wunderbar finden, aber jetzt, der erste blaue Fleck ist vorprogrammiert. Ich glaube, das kennen wir alle, solche Situationen. Blinde Menschen leben in einer eigenen Welt. Vielleicht kann man es als ein Stück weit Verlorenheit in ihrer Dunkelheit bezeichnen, aus dem es normalerweise ja keinen Ausweg gibt. Und einer von diesen betroffenen Personen war zur damaligen Zeit dieser Bartimäus. Und er saß wohl Tag ein, Tag aus an dieser Brücke und an einem Platz, wo er bettelte, wo er angewiesen war auf die Almosen von Menschen, die vorübergingen, um zumindest vielleicht ein bisschen zu seinem Lebensunterhalt beitragen zu können. Von Hilfe anderer war er ja sowieso abhängig und darauf angewiesen. Ändern konnte er an seinem Zustand absolut nichts. Aber ein Tag, eine Begegnung veränderte alles in seinem Leben. Er wird vermutlich bereits vorher Geschichten von diesem Rabbi Jesus gehört haben. Ja, wenn der doch einmal in seine Nähe kommen würde. Und dann, ein Tag wie jeder andere, Lärm. Hören konnte Bartimäus sehr gut, wie alle Blinden normalerweise. Und er merkt, hier kommt ein Tross von Menschen an ihm vorbei. Wer ist das, will er wissen. Und als er erfährt, dass gerade Jesus mit seinen Jüngern vorübergeht, gibt es für diesen Bartimäus kein Halten mehr. Mit allem, was er hat, macht er auf sich aufmerksam. Und habt ihr gut aufgepasst oder gelesen, was er hier sagt? Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Im Grunde genommen die jüdische Variante einer Umkehrbereitschaft. Und mehr braucht es auch nicht. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner, hab Erbarmen mit meiner Lebenssituation. Und Jesus hört ihn. Erst wollen ihn die Leute ja ruhig stellen. Still! Aber der Bartimäus, der brüllt aus Leibeskräften. Und Jesus hört ihn. Er lässt ihn zu sich kommen. In Markus 10 heißt es, dass der Blinde aufspringt und zu Jesus läuft. Und dann fragt Jesus ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Wir denken ja oft, wenn wir das so oberflächlich lesen, was für eine seltsame und dumme Frage. So seltsam und dumm ist das überhaupt nicht. Jesus übergibt die Initiative zurück. Was willst du? Was ist dein Anliegen? Was ist deine tiefste Sehnsucht? Na klar, Herr, ich will sehen. Kann man auch gut verstehen, oder? Ein Blinder, der endlich sehen können will, mit diesen Augen. Und Jesus heilt ihn. Aber ich glaube, er ist nicht nur körperlich sehend geworden. Jesus hat ihm seine geistlichen Augen geöffnet für die Realität des Reiches Gottes. Und dass er dafür empfänglich war, das hat er vorher schon zum Ausdruck gebracht, indem er sagte, Jesus, Sohn Davids, Anklänge aus dem Alten Testament, hab Erbarmen mit mir. Damit drückt er im Grunde genommen schon aus, dass er in diesem Rabbi den Messias glaubte. Jesus holt ihn nicht nur aus seiner Dunkelheit, aus der Dunkelheit seiner Blindheit heraus, sondern schenkt ihm für Gottes Wahrheit geöffnete Augen. Und so erleben wir Bartimäus nach seiner Heilung. Er preist Gott und folgt nun Jesus nach. Mit dessen Jüngern, denen er in dem Moment vielleicht auch etwas voraus hat. Nun, ich gebe davon aus, dass niemand heute hier sitzt, der blind ist, körperlich blind. Ich hoffe, dass ihr alle mehr oder weniger gut mit euren Augen sehen könnt. Manche eben dann mit Lesehilfe, mit einer Brille. Aber ihr könnt sehen, könnt die Schönheit der Natur wahrnehmen. Ihr könnt mich hier vorne sehen, eure Nebenleute. Aber ich glaube, wir alle benötigen Gottes barmherziges Handeln, um geöffnete Herzensaugen zu bekommen, um aus unserer geistlichen Blindheit herausgeholt zu werden, um zu erkennen, was die Realität des Reiches Gottes, was die Wahrheit der Schrift mit unserem Leben zu tun hat. Ich glaube, darum geht es für einen jeden von uns. Und die meisten von uns, die hier sitzen, manche ganz gemütlich auf ihrer Picknickdecke, andere auf ihren mitgebrachten Campingstuhl. Übrigens vielen Dank, dass ihr so toll mitgemacht habt und eure eigenen Stühle mitgebracht habt. Das war für uns eine große Hilfe. Aber wir alle haben doch erfahren, dass es einmal diesen Moment gab, wie Bartimäus, dass Jesus in unser Leben hineingetreten ist und uns geöffnete Augen schenken musste. Für die Wahrheit des Evangeliums, für die Wahrheit unserer Verlorenheit in unserer Sünde. Und der eine oder andere von uns sitzt vielleicht in dieser Situation immer noch hier, in diesem Gottesdienst. Und ich mache dir Mut. Schrei innerlich die Seele aus dem Leib nach diesem Jesus, dass er auch dir in dieser Weise vielleicht heute begegnet und dir die Augen für seine Wahrheit öffnet, für deine Verlorenheit, aber zugleich eben auch für die Tatsache, dass er für deine Schuld gestorben ist am Kreuz und dich aus deiner Verlorenheit retten möchte. Ein zweites Beispiel, eine ähnliche Geschichte, aber mit einem etwas anderen Protagonisten. Mein dritter Unterpunkt, gestillte Sehnsucht. Innere Verlorenheit kann nämlich auch eingebettet sein in Luxus und Komfort. Verbunden sein mit beschränkter Macht und Einfluss, wie bei Zachäus. Er hat nicht dahin vegetiert wie ein Bartimäus. Der hat schon in Saus und Braus leben können, sich vieles leisten können. Geld hatte er ja. Seine Lebensgeschichte zeigt, dass auch er nicht frei, sondern gebunden war und sich im Grunde seines Herzens nach einer Lebensveränderung sehnte. Nun auf seinem Weg nach Jerusalem hatte Jesus eben auch noch einen Termin mit diesem Mann. Nur Zachäus wusste davon noch nichts. Aber als er von dem Kommen Jesu erfuhr, trieb es auch ihn mit unbändiger Energie in dessen Nähe. Zunächst, wie wir schon gelesen haben, ohne Erfolg. Ein Ergebnis seines Erfolgs, nämlich dass die Leute ihn hassten und ihn ausgrenzten, ganz konkret, ganz bewusst. Aber er gibt nicht auf und ist bereit, sich der Lächerlichkeit preiszugeben, nur um diesen Jesus zu sehen, ihm nahe zu sein. Nämlich auf diese Sykamore zu klettern, einen Maulbeerfeigenbaum, der am Hauptweg stand und von dem er wusste, hier musste Jesus mit seinem Gefolge vorbeikommen. Er beachtet nicht das Gelächter der Leute, nicht den Spott, auch nicht sein kostbares Gewand, das vielleicht schmutzig werden konnte oder einen Riss bekommen könnte von dieser Klettertour. Er lässt sich nicht von seinen Mitmenschen bestimmen, sondern von seiner inneren Sehnsucht. Und das lässt ihn eben etwas ganz Unerwartetes tun. Und dann hockt er da im Baum, gut geschützt von dem Blätterwerk, aber mit einem guten Blick auf die Straße. Und dann kommt Jesus vorbei und bleibt stehen, schaut nach oben und ruft: Zachäus, komm runter, ich muss heute noch bei dir in dein Haus einkehren. Welche Ehre für einen Halsabschneider. So haben die Leute gedacht und sich darüber geärgert, dass diesem Zachäus diese Ehre zuteil wird, dass dieser Jesus sich mit Sündern abgibt. Nun, ein Dinner mit Jesus. Wäre das nicht auch etwas für dich? Können wir uns auch das mal ganz kurz vorstellen? Jesus lädt sich bei dir zum Mittagessen gleich ein oder zum Abendbrot heute Abend. Nur du und er oder nur du, deine Familie und er. Was hättet ihr zu besprechen? Welche Fragen würdest du ihm gerne stellen? Aber wärst du bereit für das, was er dir vielleicht erzählen oder welche Fragen er dir vielleicht in deinem Leben stellen würde? Glaube ich, eine ganz interessante Frage, ob wir das wirklich gerne haben würden. Zachäus auf jeden Fall lässt sich nicht zweimal bitten. Und schon bald sitzen alle in seinem hübschen Landsitz beim Essen. Über die eigentliche Mahlzeit und die Gespräche lesen wir kein einziges Wort. Leider. Hätte mich schon interessiert, was dort so gesprochen worden ist, nicht was gegessen worden ist. Aber es müssen ja ganz entscheidende, ganz wichtige Themen angesprochen worden sein, die Zachäus dann so reagieren lässt, wie er vom Text her reagiert. Seine Reaktion spricht Bände. Auch hier wieder die Begegnung mit Jesus führt zu einer lebensverändernden Wende. Ja, in der Gegenwart des Sohnes Gottes wird ihm nicht nur sein Leben, sein Handeln bewusst, sondern es eröffnet sich ihm eine völlig neue Lebensperspektive. Und seine Sehnsucht, die er die ganze Zeit in seinem Herzen getragen hatte, die wird endlich gestillt. Nur so lässt sich seine Stellungnahme erklären. Die Hälfte des Besitzes für die Armen. Er ist nun bereit, Gutes zu tun, sich sozial zu engagieren, Einsatz für andere. Er kommt auch auf Betrug zu sprechen. Betrug will er vierfach erstatten, mehr als das Gesetz es von ihm erforderte. Er urteilt selbst streng über sein Tun und steht damit auch zu seinem Unrecht. Es ist im Grunde genommen eine Schuldanerkenntnis. Ja, in Jesu Gegenwart wird Schuld aufgedeckt und vielleicht ist es uns deshalb nicht ganz so wohl bei dem Gedanken, dass Jesus gleich als Person bei uns zum Mittagessen sitzen könnte, um vielleicht das ein oder andere anzusprechen, was wir nicht so gerne angesprochen haben würden. Aber wie gut ist es doch, Schuld ans Licht zu bringen, ins Licht der Gegenwart Gottes und zu wissen, dort wird sie vergeben. Dort wird sie weggenommen. Dort werden wir reingewaschen. In Jesu Gegenwart wird Schuld aufgedeckt, keine Frage. Aber es wird ein Weg zur Veränderung aufgezeigt und ermöglicht, indem Jesus uns vergibt. Das Vorhaben des Zachäus ist keine Handlung, die zur Rettung führt, sondern die die Rettung bezeugt, die das bezeugt, was dort gerade geschehen ist und Jesus dann auch aufgreift. Auch heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Was wäre das für dich, für deine Ehe, für deine Familie, wenn dieser Satz über deinem Haus stehen könnte? Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil Menschen Jesus begegnen, weil Menschen eine Begegnung mit Jesus zulassen, nicht nur zulassen, sogar sich danach sehnen. Und weil Jesus schon längst auf diese Begegnungen wartet, sie schon längst geplant hat, schon längst auf der Suche ist, auch heute noch, nach den Menschen, die verloren sind. Denn damit endet unser Text. Und es ist eigentlich ein Text, der diesen ganzen Abschnitt sehr gut umfasst und beschreibt. Jesus sagt, denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dieser Satz gilt bis heute. Auch heute noch ist Jesus unterwegs, um die zu suchen, die verloren umherirren und um sie zu retten, ihnen Vergebung ihrer Schuld anzubieten und ihnen ein neues, ewiges Zuhause anzubieten. Jesus ist dein König, gerade für dich, gerade für die Verlorenen. Amen.